Ihr hört jetzt nur auf meine Stimme.
Hallo, heute geht's um Hypnose. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Ja, Magnus, ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen wegen meiner hypnotischen Stimme.
Bitte?
Hallo?
Nein.
Nein, nur wegen deiner langweiligen Anmoderation. Ach so, na dann ist ja gut. Ja, wie bist du heute auf das Thema Hypnose gekommen? Ich glaube, irgendwann in grauer Vorzeit haben wir auch schon mal über Hypnose am Rande gesprochen, einer der Folgen. In meinem Kopf ist das nicht mehr ganz präsent. Aber wir haben ja Fans. Also wenn jetzt Leute zuhören, die genau sagen, ja, nein, das weiß ich ja noch, wo das war und so, dann schreibt uns doch einfach an mail@gehirnfinger.de, weil dafür hört ihr uns ja.
Genau. Und warum Hypnose? Weil es einfach spannend ist und weil es auch in der Medizin zunehmend spannend zu werden beginnt und weil die Hypnose so ein bisschen aus einer gedachten Schmuddelecke langsam rausfindet.
Aus einer gedachten Schmuddelecke? Soweit ich weiß, gab es doch schon in den 70er Jahren und in den 80er Jahren Leute, die mit Hypnose Zahnoperationen durchgeführt haben oder zumindest Wurzelbehandlungen und das in klinischen Studien, wo gezeigt wurde, dass das auch ein ganz effektives Mittel gegen Schmerz sein kann, genauso wie ein Schmerzmittel. Gut, jetzt kann man sagen, so schlimm ist das auch nicht, wenn man sich eine Spritze setzen lässt, würde ich auch sagen, aber das war doch dabei leibe nicht in der Schmuddelecke.
Also Hypnose gibt es ja auch außerhalb der Medizin. Also diese eine Anekdote, von der wir beide eben nicht wussten, ob ich sie schon erzählt habe. Und weil wir es nicht wussten im Podcast, erzähle ich sie jetzt einfach nochmal kurz.
Ja, bitte.
Eine Erfahrung habe ich eben auch selber mit Hypnose. Ich war mal in einem ganz kleinen Theater in Herne und dort gab es einen Hypnotiseur, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber sein Programm hieß Schlaf mit mir, was ja originell ist, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen, weiß ich nicht. Also
kann man heute auch nicht mehr bringen.
Ja, hat er aber vor kurzem gebracht. Also insofern, so ist es keine 100 Jahre her. Nein, und dann bat er eben Leute auf die Bühne und nun bin ich ja einigermaßen experimentierfreudig und dann habe ich mich gemeldet und dann stand ich da eben mit 8 oder so ähnlich Leuten, ich weiß nicht mehr genau, stand ich da auf einer Bühne und war gespannt und auch ein bisschen ängstlich, weil man kennt ja immer diese Bilder, dass du unter Hypnose dann Dinge machst, die dir peinlich sind. Und ich war aber alleine, ich kannte niemanden im Publikum, insofern war es ungefährlich. Mhm. Ja, und dann hat er uns hypnotisiert, beziehungsweise alle hypnotisiert bis auf mich, weil er sprach dann mit einer ganz tiefen Stimme und dann sagte er, wir stellen uns jetzt Folgendes vor. Und das ging aber eigentlich ratzfatz. Das war jetzt nicht viele Minuten lang, sondern das war eigentlich nur ganz wenige Minuten lang. Das war eher so wie so ein Schalter, der an- und abgeknipst wurde. Und dann guckte er uns alle einzeln an und dann guckte ich zurück. Und dann war klar, aber zu meinem Bedauern war klar, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Gut, das hört man ja immer wieder, dass es eben nicht bei allen gleichermaßen funktioniert. Aber bei allen anderen hatte es anscheinend oder scheinbar funktioniert. Also ich war natürlich ein bisschen skeptisch.
Vielleicht haben sie sich einfach auch nicht getraut, da zu zeigen, dass sie nicht hypnotisiert worden sind, oder?
Das stimmt, denn ich hatte auch kurz den Gedanken, spiele ich jetzt das Spiel einfach mit?
Da hast du einfach gedacht, ich bin ja Arzt, ich habe das gar nicht nötig, hier das zu machen, was alle machen.
Nein, vor allen Dingen wollte ich ja eigentlich wirklich hypnotisiert werden und ich wollte diese Erfahrung machen.
Ja.
Ich hätte dann andere befragt dazu, wie es bei mir gelaufen ist und so, aber es lief halt nicht. Ich hätte da den Affen machen können und alles mitmachen, aber das war ja nicht mein Ziel.
Was genau meinst du denn eigentlich mit Affen machen? Weil man kann mit Hypnose ja alles möglich machen. Also Schlaf mit mir klingt ja eher nach Entspannung. Da würde ich sagen, ja, gut.
Nein, ganz und gar nicht. Das war diese sehr naheliegende Doppelbödigkeit mit, was weiß ich, Schlafen, Sex, Hypnose, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall hat er dann das gemacht, was eigentlich sehr überrascht. Also die Leute mussten dann irgendwie, wenn ich das richtig erinnere, Dinge singen oder auf der Bühne tanzen oder sich jedenfalls zum Affen machen.
Also alles Dinge, die ich auch freiwillig machen würde.
Ja, du, aber die Mehrheit der Bevölkerung ja wohl eher nicht.
Ja, eher nicht, das kann sein.
Also es war am Ende eine ganz komische Nummer, die auch irgendwie also zum Fremdschämen war. Also ich stelle mir vor, ich würde dich hypnotisieren auf einer Bühne, dann würde ich mir schon andere Dinge ausdenken, wo du würdevoll etwas tun kannst, was ungewöhnlich ist, aber eben würdevoll. Und dies hier war eben würdelos, zumindest nach meinem Verständnis. Und das meine ich mit Schmuddelecke.
Also ich würde jetzt erstmal sagen, zweifelhaftes Entertainment.
Ja, genau. Und das war eben mein einziger persönlicher Eindruck von Hypnose. Und in der Medizin ist es eben so, ja, es taucht immer häufiger mal auf, aber es ist weit davon entfernt, irgendwo und irgendwie ein Standardverfahren zu sein. Und es ist auch keine Kassenleistung, also jedenfalls nicht im Regelfall. Und das sagt ja auch ein bisschen was aus.
Ja, also würde ich genauso sehen. Also sagt ein bisschen was aus. Ne? Manches dauert ja auch eine Weile, bis die Kasse das dann leisten möchte und so. Vielleicht gibt es auch eben noch kein staatliches Verfahren, um das zu prüfen und so weiter und so fort. Aber ich kenne natürlich anekdotisch viele Leute, die sich aus verschiedenen Gründen haben hypnotisieren lassen und die behaupten, dass denen das gut geholfen hat. Der Klassiker ist ja, glaube ich, wenn man aufhören möchte zu rauchen. Ne?
Zum Beispiel. Also interessant ist tatsächlich erstmal, wir Mediziner fragen dann ja, gibt es irgendwelche messbaren, sichtbaren Prozesse, die das erklären können. Und das Erstaunliche ist, dass es die durchaus gibt. Man hat natürlich Menschen in der Hypnose ins Kernspin geschoben oder man hat sie direkt im Kernspin hypnotisiert und hat dann eben einfach Veränderungen der Gehirnaktivität gemessen. Und das kann man auch messen. Und es ist dann so, dass einige Teile des Gehirns, also die Insel oder die Amygdala oder wie auch immer, die für Emotionen zuständig sind oder für die Interpretation von körpereigenen Signalen zuständig sind, dass die tatsächlich ihre Aktivität verändern. Also im Gegensatz zu mir, der ich da auf der Bühne stand und hätte sagen müssen, ja, ich fühle mich hypnotisiert und ich war es nicht, ist es so, dass diese Patienten definitiv, es hat sich irgendwas getan in ihrem Gehirn. Das ist eine ganz seriöse Beobachtung. Und insofern kann man nicht erklären, warum Schmerzen jetzt nicht mehr so stark empfunden werden, sondern man kann aber erklären, da ist was, was eben diesen Effekt hat.
Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, also live sehen, werde ich mal versuchen, dich zu hypnotisieren. Aber, weil sozusagen ich eine Zeit lang mich mit so Selbsthypnose, Trancezuständen und so weiter beschäftigt habe und das funktioniert durch Töne und Rauschmusiken und geführte Meditationen und so weiter und so fort, aber man erreicht dann eben einen Zustand, von dem ich mir vorstelle, dass der angestrebt wird, auch in solch einer Hypnose, wie du sie beschrieben hast, nur dass ich in so einem Zustand niemals erlebt habe, dass jemand gesagt hat, mach doch das. Schon erst recht nicht körperlich. Und das ist auch was, ich war tatsächlich auch einmal schon ja bei so einer Gruppenhypnose dabei und so. Bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin möglicherweise auch wegen meiner Vorprägung sehr schnell in einen großartigen Entspannungszustand gekommen. Aber als dann irgendwelche Sachen, ja, du fühlst jetzt das oder du machst jetzt das oder so, ist nichts von dem passiert. Ich war einfach nur weiter wahnsinnig entspannt. Aber ich habe eine kleine Hypnose sozusagen mal gelernt als Demonstration, wie dieses Prinzip überhaupt funktioniert, wie man Leute in so eine Entspannung schicken kann und wie man quasi, wenn du so willst, auch das Wachbewusstsein überlisten kann, wenn man das möchte. Ich habe mich ja da selber reinbegeben, weil ich eben bestimmte Sachen erleben wollte. Ja, ich finde das auch viel besser, als wenn jemand sagt, haha, ich mache dann irgendwas Lustiges. Was erfährst du dann hinterher? Weil es gibt ein Video oder so. Ne? Und diese kleine Demonstration, die werde ich mit dir versuchen. Mal gucken, ob das klappt. Also, aber wie gesagt, da ist nicht sowas zu erwarten, wie du bist jetzt ein Känguru und singst Freude schöner Götterfunken oder so.
Ich vertraue dir auch mehr als diesem Bühnenstar.
Gut, danke, vielen Dank.
Aber interessant finde ich trotzdem, bei Hypnose ist es ja so, also der Vorgang ist ja eigentlich der, dass das Gehirn Signale aus der Umwelt neu interpretiert. Möglichst auch Signale aus dem eigenen Körper.
Der Zustand, in den man kommen muss, ist ja erstmal was anderes, oder? Also was du jetzt beschreibst, ist ja sozusagen, was dann ist, wenn du diesen Zustand schon angeblich erreicht haben sollst. Ich wollte jetzt nur ganz kurz, wenn du das nicht erklärst, sagen, also die Hypnose, die ich kenne, funktioniert nach so einem Doppelreizprinzip. Also man beschäftigt das analytische Wachbewusstsein, indem man eben eine Uhr vor die Augen hält oder indem man auf eine Kerze guckt oder indem man jemanden dazu zwingt oder bringt, sich auf die Stimme oder den Atem zu konzentrieren. Und weil das Bewusstsein beschäftigt ist damit, kann man quasi mehr oder weniger, das ist jetzt die Theorie, das kann man schwer beweisen, das Unterbewusstsein füttern mit anderen Informationen, mit anderen Reizen. Deswegen nennt man das auch Doppelreizprinzip. Fand ich immer sehr einleuchtend und ja, funktioniert relativ zuverlässig. Bei vielen, nicht bei allen.
Okay, und dann bist du in einem Zustand, in dem du suggestibel bist. Und in dem dann dir suggeriert wird, dass zum Beispiel das, was du eigentlich als Schmerz empfindest, jetzt als Wärmeempfindung ankommt oder so. Oder aus Angst wird Geborgenheit oder was auch immer. Und das ist eben eigentlich nur ein Vorgang, der darin besteht, dass das Gehirn nunmehr Signale der Umwelt oder Signale aus dem eigenen Körper uminterpretiert. Und da sind auch von der Logik her die richtigen Zentren beteiligt, also die richtigen Zentren im Gehirn. Also da, wo man es auch erwarten würde, da sieht man tatsächlich Veränderungen. Das ist noch weit davon entfernt, zu verstehen, wie es funktioniert. Aber es ist zumindest ein Baustein, der das Ganze so ein bisschen erklärt oder ein bisschen plausibel erscheinen lässt oder wie auch immer.
Die Frage wäre ja jetzt, kann der Mediziner, und zwar ohne Drogen, wenn er diese Bereiche kennt, möglicherweise Leute in hypnotische Zustände versetzen oder in Trancezustände oder ihnen helfen, sich selbst da rein zu versetzen, wo man doch so ein bisschen weiß. Also gibt es irgendeine Glocke, die man aufsetzen kann und dann über Induktion das Elektro stimulieren oder gibt's da schon irgendwelche Sachen?
Ja, also ich glaube, dass Selbsthypnose erstmal nicht funktioniert. Oder kennst du irgendwelche Fälle, wo Leute sich selber...
Ja, klar. Ernsthaft? Ja, natürlich. Ich würde sagen, Meditation ist eine Form von Selbsthypnose. Wenn sie zum Beispiel dazu führt, dass dein Körper beispielsweise gezielt einschläft, aber dein Geist wach bleibt. Das ist eine andere Diskussion, ob das dann funktioniert, wenn man Dinge visualisiert, um sie dann in der echten Welt zu erreichen oder so. Aber sagen wir mal so, ich glaube, sehr schnell können wir uns auf so psychologische Effekte einigen, dass Sportler ja in Trance geführt werden und sich in der Trance vorstellen, wie sie besonders schnell loslaufen und dann durchs Ziel kommen als Erster und so weiter. Und man weiß ja, dass solche rein mentalen Übungen auch dazu helfen, dass sie am Ende wirklich bessere Zeiten erreichen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Form von Selbsthypnose, die man lernen kann, indem man sich eben beispielsweise auf seinen Atem konzentriert. Klar.
Nein, ich widerspreche dir ja nicht, aber ich stimme auch nicht zu. Also Hypnose ist für mich eben ein Zustand, wo du selber ja irgendwie die Kontrolle verlierst. Und das kannst du ja eigentlich nicht, wenn du alleine bist.
Das ist eine interessante Frage. Also gerade von jemandem, der gesagt hat, er hat zumindest zeitweilig das Gefühl gehabt, ganz viele Leute, die da mit dir in dieser Show waren, haben auch das mehr oder weniger gespielt oder so.
Nee, das würde ich gar nicht unterstellen. Ich war mir einfach unsicher, weil es ja schon statistisch irritierend ist, dass ich dann der Einzige von 8 bin, bei dem es nicht funktioniert.
Also ich glaube schon, dass man bei bestimmten Atemübungen oder wenn man dann zählt, also sprich, wenn man eine Meditation mit sich selber macht, dass man ja trotzdem auch irgendwelche Leitsätze oder Ideen mitnehmen kann in die Meditation, die sich dann entfalten, sobald man diesen Trance-Zustand erreicht hat. Na klar, das ist nicht, du bist ein Huhn.
Es gibt interessante Grenzen. Ich habe mal einen Columbo-Film gesehen. Mhm. Damals, als ich glaube, Peter Falk Columbo noch synchronisiert hat. Danach ging es ja im Grunde nicht mehr.
Ganz kurz, und falls du es noch nicht weißt, das ist keine Dokumentation, ne, Columbo.
Ach so. Ja. Moment, konnte es auch nicht sein, weil da nämlich Folgendes passierte. Da brachte irgendjemand, stieß irgendjemand jemand anders vom Balkon oder irgendwie so und brachte ihn jedenfalls oder sie um. Und es stellte sich dann hinterher heraus, dass diese Person hypnotisiert worden war. Und unter Hypnose diesen Mord begangen hat. Was ja eine ganz geniale Form von, naja, Strafvereitelung auch ist, wenn man so will, weil dann bist du ja nicht haftbar. Also nur derjenige, der dich hypnotisiert hat. Ich weiß die Pointe nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich dann hinterher nachgeguckt habe, weil mich das doch irritiert und auch beunruhigt hat. Und ich weiß, dass du auch unter Hypnose Leute nicht zu Sachen bringen kannst, die ihnen vollkommen sozusagen gegen ihre Natur sind. Also man wird uns beide nur schwerlich dazu bringen, jemanden umzubringen.
Genau, diese Theorie aus Tim und Struppi, dass irgendwie ein verabredetes Zeichen kommt und jemand nimmt eine Waffe und will jemand anders umbringen, ohne was davon zu wissen, das ist eben wirklich nur im Comic interessant, ne? Und glaubwürdig.
Genau, und auch im Columbo, wahrscheinlich ist es so, dass jemand genau dieses versucht hat und Columbo natürlich zu der richtigen Erkenntnis kam, dass das so nicht passiert sein kann, weil es nicht passieren kann in dieser Form.
Ich weiß nicht, ob du davon auch gelesen oder gehört hast. Es gibt viele dokumentierte, einige wohl sogar relativ gut dokumentierte, also ernstzunehmende Fälle, wo man in der Hypnose Leuten beispielsweise eine Metallmünze auf die Haut gedrückt hat oder so und gesagt hat, das ist ein glühendes Stück Metall. Und jetzt ist Folgendes passiert. Also die hatten Schmerzen in dem Moment oder haben zumindest Schmerzenslaute von sich gegeben und so reagiert, weggezogen und so weiter. Aber was jetzt das Verrückte ist, dass einige von denen, nicht alle, aber einige von denen haben nach der Hypnose, als sie wieder wach waren, an der Stelle eine Brandblase entwickelt. Hast du davon mal gehört?
Nein, aber das kannst du ja auch, glaube ich, machen, indem du jemanden mit Brennnesseln berührst, die gar keine Brennnesseln sind, sodass dann da auch eben eine Körperreaktion kommt. Also es geht nicht um die Schmerzen. Die Schmerzen, okay.
Also auch eine Nocebo-Wirkung eigentlich.
Ja, wobei es gibt ja zwei Effekte. Der eine Effekt ist eben die reine Verbrennung der Haut, also die Verbrennung durch die Temperatur. Und das zweite ist eben die Reaktion der Haut darauf, die Reaktion des Immunsystems darauf. Und die Reaktion, die kannst du ja hinkriegen ohne Hitze. Die Verbrennung selber nicht, aber die Reaktion selber ist auch sichtbar auf der Haut. Also insofern würde wahrscheinlich ein Dermatologe sagen, das ist aber eine komische Brandblase, aber sie ist trotzdem da.
Und wir können ja dann zumindest folgern, dass nicht in allen, aber in vielen Fällen das Immunsystem offensichtlich Dinge machen kann, also einfach durch eine bestimmte Konzentration, durch eine geistige Manipulation, letzten Endes vielleicht auch durch eine Manipulation des Gehirns, ja, die sonst eben nur auf ganz spezielle biochemische Reize oder physikalische Reize passiert.
Ja, so ist es.
Ich wollte nur sagen, schon bist du halb in der Schmuddelecke der Esoterik. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, keine Ursache. Genau. Ich habe noch eine Pointe. Also erstmal habe ich die eigentlich ganz gute Nachricht, dass ja, wie gesagt, die Hypnose so ein bisschen in die Medizin tatsächlich reinkommt. Und am Ende habe ich noch einen zynischen Satz, warum es nicht so richtig klappt. Also es funktioniert immer nicht bei 100% aller Patienten. Mhm. Es funktioniert eben, wenn man Glück hat, bei einem Großteil oder so.
Wir sind uns aber auch einig, dass vieles in der Medizin, zumindest in der Einheitsdosis oder so, nicht bei 100% aller Leute funktioniert.
Korrekt. Insofern unterscheidet sich das gar nicht von konventionellen anderen Therapien. Mhm. Also zum Beispiel beim Reizdarm hat man nicht schlechte Erfolge damit. In der Regel dann in Ergänzung zu anderen Behandlungen, aber jedenfalls damit. Ich habe gelesen, dass alle Unikliniken in Frankreich mittlerweile in der Schmerzbehandlung mit auf Hypnose setzen. Es geht immer nicht um ausschließlich, fast nie, sondern es geht immer um Mitbehandlung, Reduzierung von was auch immer. Ich habe gelesen, dass in den USA mittlerweile die Hypnose vor einer Operation immer häufiger passiert. Also es gibt da Studien, dass man dadurch also die OP-Zeit verringern, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil man hypnotisiert ja nicht den Operateur. Stand da so kommentarlos, dass man aber die Nebenwirkungen der Operation dadurch reduzieren kann und eben auch die hinterher benötigten Medikamente. Noch was Lustiges, in den Niederlanden gab es den Versuch, Radiologen das Hypnotisieren beizubringen, damit die Frauen bei Brustkrebsuntersuchungen sozusagen hypnotisieren und ihnen dadurch helfen, mit einer Brustkrebsdiagnose besser umzugehen. Das fand ich erstaunlich, weil so wie ich Radiologen in Deutschland kenne, bitte weghören, falls sie Radiologe sind. Also jedenfalls ein nicht kleiner Teil der Radiologen weigert sich ja sogar, den Patienten den Befund überhaupt mitzuteilen. Das macht dann ihr Hausarzt. Hat zumindest neulich ein Freund von mir erzählt, dass er sich da aufgeregt hat.
Das habe ich auch schon erlebt.
Ja, aber das ist die Aufgabe des Radiologen, das dann zumindest zu erklären, wenn du nachfragst. Und das ist nicht so. Also jedenfalls, Hypnose ist in tatsächlich vielen Bereichen, auch übrigens im Bereich Depression und Angsttherapie, gibt es da großes Potenzial. Und das Problem der Hypnose ist, dass die Hypnose keine Tablette ist. Wäre die Hypnose eine Tablette, dann könnte man sie verschreiben. Dann würde sie etwas kosten und das wäre alles okay. Aber die Hypnose ist so etwas Merkwürdiges, was nicht auf einen Rezeptblock passt.
Aber entschuldige bitte, Magnus. Also das ist ja jetzt fast so wie zu sagen, ja, wäre die Physiotherapie eine Tablette, ah, dann könnte man sie ja so einfach verschreiben und so. Also es gibt doch Dinge, die manche Experten mit dir machen, wo deine eigene Kooperation total wichtig ist, die dann etwas qualitativ für dich tun, die wir in der Medizin ganz normal vergüten.
So, und weil das so ist, nimmt die Hypnose ja jetzt auch einen größeren Raum ein. Nur, sie könnte einen sehr viel größeren Raum einnehmen. Ich weiß auch nicht, wenn man sie ernster nehme, nee, tut man mittlerweile. Wenn es mehr Ausbildungen gibt in diesem Bereich, gibt es auch, also wenn ich bei der Ärztekammer nachgucke, bei der Ärztekammer wohlgemerkt, ne, gibt es viele Kurse Hypnose in der Praxis. Trotzdem sind wir weit davon entfernt, sie so einzusetzen, wie man sie wahrscheinlich einsetzen könnte. Ich auch nicht. Ich kann nicht hypnotisieren.
Sagen wir mal so, solange Leute eine Hypnose-Show machen, die heißt Schlaf mit mir, ist das vielleicht auch schwierig, wenn das eben das Gleiche ist. Letzten Endes ist das so ein bisschen so wie, manche Leute gehen nicht zur Thai-Massage, weil sie denken, das ist eine Erotikmassage. Ja? Und manche gehen vielleicht auch nicht zur Erotikmassage, weil sie denken, es ist nur eine Thai-Massage. Es ist vielleicht einfach teilweise im Kopf der Leute nicht trennscharf. Vielleicht muss man es medizinische Hypnose nennen, Medinose oder ein ganz anderes Wort dafür erfinden oder so. Vielleicht könnte das dann helfen. Und oft ist es natürlich auch so, dass insgesamt wir als Gesellschaft und natürlich, wenn du dich jetzt als Experte damit beschäftigst, vielleicht du etwas weniger, aber jetzt solange 80% der Leute irgendwie was Komisches über Hypnose mal gehört haben und das immer noch so einsortieren, dann ist das auch in Anführungszeichen das Wissen, was da draußen herrscht und was in Anführungszeichen jedermann weiß. Ist ja ähnlich wie bei Sachen über Robotik und KI, womit ich mich gut auskenne. Die Leute denken, na, und in 50 Jahren, da können die Computer bestimmt das und das. Das gibt's heute schon. Nicht in 50 Jahren. Oder die Roboter und so weiter, ja? Und das habe ich gestern gesehen und so. Das passiert ja eben auch. Und vielleicht ist Hypnose da auch ein kleines Opfer und es braucht einfach noch ein bisschen.
Ja, Moment. Ich finde den Hinweis der Benennung nicht schlecht. Weil durch den Namen des Ganzen haben wir die Schublade fürs Ganze. Und die Hypnose auf der Bühne, wo die Leute dann merkwürdige Lieder singen, und die Hypnose in der Medizin sind eben einfach nicht dasselbe. Und wenn man da einen anderen Begriff für hätte, dann wäre das vielleicht sehr, sehr hilfreich.
Therapeutische Trance. Wir könnten das workshoppen, wenn du möchtest.
Wir denken uns was aus und dann platzieren wir diesen Begriff. Nein, ich glaube, das könnte wirklich helfen. Weil dieses, wo du dich gewehrt hast, was ich als Schmuddelecke bezeichnet habe, das ist ja das Problem. Das ist ja beides.
Ich habe das Neudeutsch gechallenged, Magnus. Gechallenged nennen wir das heute.
Verstehe ich noch nicht mal. Was soll das heißen in dem Zusammenhang?
Na, eine Idee, challengen, also herausfordern, bedeutet sozusagen nochmal kritisch nachfragen, überprüfen, Advocatus Diaboli spielen. So meinen die jungen Menschen das.
Also einfach die Herausforderung annehmen, da jetzt einen klugen Begriff zu finden.
Zum Beispiel.
Das werden wir tun. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie werden von uns hören, in diesem Punkt.
Und wenn ich jetzt mit den Fingern schnipse, dann ist die Podcast-Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.